Viele Menschen verbinden Gottes Nähe mit einem anständigen, moralisch guten Leben. Wer sich aber ehrlich selbst prüft, merkt schnell, selbst unsere besten Vorsätze reichen nicht, um vor einem heiligen Gott zu bestehen. Die Psalmen 15 und 16 stellen diese Spannung in eine scharfe biblische Frage: Wer darf bei Gott wohnen, sein Herz erfreuen und in seiner Gegenwart sicher bleiben? In der Gegenüberstellung eines gesetzestreuen Idealbildes und des Gottmenschen Christus öffnet sich eine tiefere Linie der Heiligen Schrift, weg vom Vertrauen auf unsere Güte hin zum Leben aus Christus als unserem Anteil. Zwei Linien in der Bibel, Gesetzesgerechtigkeit oder Leben aus Gott. Psalm 15 stellt uns einen Menschen vor Augen, dessen Lebensführung makellos wirkt. Er wandelt untadelig, übt Gerechtigkeit, redet Wahrheit in seinem Herzen, gibt sein Geld nicht auf Zins und nimmt kein Bestechungsgeschenk gegen den Unschuldigen. Und dann steht über ihn geschrieben: Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Alles klingt nach der reinen Erfüllung des Gesetzes. Doch die Heilige Schrift lässt uns ahnen, dass hier nicht zuerst ein erreichbares Ideal für gefallene Menschen beschrieben wird, sondern die Linie eines Menschen, der sich auf seine eigene Gerechtigkeit stützt. Hinter der glänzenden Oberfläche steht der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das Vertrauen auf das eigene Wissen, die eigene moralische Kraft, die eigene Fähigkeit, richtig zu handeln. In der Bibel verlaufen zwei Linien. Gleich nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, brachte er ihn in den Garten und stellte ihn vor zwei Bäume. Diese beiden Bäume waren nicht ein Baum des Guten und ein Baum des Bösen. Gut und Böse gehören zu einem einzigen Baum, das sollten wir nicht vergessen. In den Augen Gottes ist das Gute dasselbe wie das Böse, beides gilt als eine Einheit, als ein Baum. Der andere Baum ist der Baum des Lebens. So gibt es den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und den Baum des Lebens. Mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sind Erkenntnis, Gut, Böse und Tod verbunden. Erkenntnis, Gut, Böse und Tod gehören also alle zu einer Familie. Schon am Anfang der Geschichte führt Gott den Menschen an diesen Punkt. Es heißt: Und Jehova Gott pflanzte in Eden im Osten einen Garten, und dorthin setzte er den Menschen, den er geformt hatte. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es fällt auf, dass es nicht zwei getrennte Bäume des Guten und des Bösen gibt. Gut und Böse sind nur zwei Seiten eines Baumes, der Erkenntnis verheißt, aber am Ende den Tod bringt. Auf dieser Linie finden wir später auch den Menschen, der meint, mit Hilfe des Gesetzes zu Gott aufsteigen zu können. Es ist eine Linie, auf der der Maßstab nicht das empfangene Leben ist, sondern die selbst erworbene moralische Leistung. Die Geschichte von Kain und Abel macht diese Linie erschreckend konkret. Kain bringt Gott das Ergebnis seiner Arbeit vom Ackerboden, äußerlich ein gutes Opfer. Abel bringt von den Erstgeburten seiner Herde, das heißt von ihren Fettstücken. Und Jehova blickte wohlwollend auf Abel und auf sein Opfer. Aber auf Kain und auf sein Opfer blickte er nicht wohlwollend. Zwischen den Brüdern ist kein äußerlicher Gegensatz von Gut und Böse erkennbar, beide opfern. Und doch liegt zwischen ihnen ein gewaltiger Unterschied: Kain bringt seine Leistung, Abel bringt ein Brandopfer und nimmt Gott selbst als seinen Anteil. Aus der Linie Kains wächst in kürzester Zeit der Mord an Abel hervor. Damit wird sichtbar, wie nah moralisch Gutes und tiefes Böses auf dieser Linie beieinander liegen, sie entspringen demselben Baum. So zieht sich durch die Heilige Schrift eine verborgene Spaltung, die Linie des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse und die Linie des Baumes des Lebens. Auf der einen Seite steht der Mensch, der seine Sicherheit aus Wissen, Moral und Gesetz treibt, auf der anderen der Mensch, der nicht sich selbst, sondern Gott als Quelle seines Lebens annimmt. Im Licht von Psalm 15 und 16 wird deutlich, dass die Frage, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, letztlich nicht mit einem moralischen Katalog beantwortet wird, sondern mit der Wahl der Linie. Wer beim Baum der Erkenntnis bleibt, mag fromm und rechtschaffen erscheinen und doch innerlich vom Stolz auf das eigene Gut durchdrungen sein. Wer sich dem Baum des Lebens zuwendet, bekennt, dass sein einziges Leben und seine einzige Gerechtigkeit außerhalb seiner selbst liegt. Der ermutigende Trost darin ist: Gott lädt nicht die Starken ein, die sich auf ihre Gesetzestreue verlassen, sondern die, die das Leben suchen. Wer sich angesichts der hohen Forderungen von Psalm 15 überfordert sieht, steht genau dort, wo der Baum des Lebens lockt, nicht, um noch besser zu werden, sondern um ein anderes Leben zu empfangen, das wirklich bei Gott wohnen kann. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Und Jehova Gott pflanzte in Eden im Osten einen Garten, und dorthin setzte er den Menschen, den er geformt hatte. Und aus dem Erdboden ließ Jehova Gott allerlei Bäume emporwachsen, die angenehm anzusehen und gut zur Speise waren, und auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Für den Alltag heißt das, die entscheidende Frage ist nicht, wie viel Gutes sich vorweisen lässt, sondern woraus das Herz lebt. Sobald Vertrauen auf die eigene Rechtschaffenheit Sicherheit geben soll, wird unmerklich der Baum der Erkenntnis genährt und mit ihm Vergleich, Stolz und heimliche Verachtung anderer. Wer stattdessen lernt, sein Vertrauen immer wieder bewusst von sich weg auf Gott zu verlagern, stellt sich innerlich unter den Baum des Lebens. Dann verliert das Gelingen eigener Leistung den Glanz und Christus gewinnt Gestalt als das eigentliche Leben. Gerade im Erleben der eigenen Grenzen kann so eine stille Freiheit wachsen, nicht mehr alles aus sich selbst hervorbringen zu müssen, sondern sich von dem lieben zu lassen, der allein wirklich bei Gott wohnen kann. Der Gottmensch Christus, der wahre Bewohner auf Gottes Berg. Auf die Frage aus Psalm 15, wer darf weilen in deinem Zelt, wer wohnen auf deinem heiligen Berg, antwortet Gott nicht mit einem weiteren Regelwerk, sondern mit einer Person. Psalm 16 lässt uns in das Herz und den Weg des Gottmenschen Christus blicken. Gleich zu Beginn hören wir sein Vertrauen, bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Nicht das Gesetz, nicht die eigene Kraft, sondern Gott selbst ist seine Zufluchtsort. Und er bekennt, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Allein der Vater ist für ihn Quelle von Gut und Glück. Während Psalm 15 den Menschen beschreibt, der alles richtig tut, beschreibt Psalm 16 den Menschen, der ganz von Gott lebt und gerade darin vollkommen ist. Psalm 16 hingegen ist ein Psalm, der den Gottmenschen Christus offenbart. In Psalm 16, 1 heißt es nicht, bewahre mich, o Gott, denn ich halte das Gesetz ein und sinne Tag und Nacht über dem Gesetz nach. Das wäre völlig falsch. Psalm 16, 1 sagt, bewahre mich, o Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Es ist, als ob der Psalmist sagen würde, das Gesetz ist mir nicht wichtig, du bist mir wichtig und ich genieße dich. Dieses Leben des Gottmenschen ist keine abstrakte Idee, sondern wurde in der Zeit sichtbar. Im Evangelium heißt es von Jesus, und er, der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue allezeit die Dinge, die ihm gefallen. Hier begegnet derselbe Klang wie in Psalm 16, der Sohn sucht nicht sein eigenes Recht, sondern das Wohlgefallen des Vaters. Seine Gerechtigkeit besteht nicht zuerst in der Einhaltung eines Kodex, sondern in der ununterbrochenen Zustimmung zu Gottes Willen. Wo der Mensch aus Psalm 15 leicht zu einer Selbstinszenierung religiöser Vollkommenheit werden könnte, lebt Christus in dem schlichten Bewusstsein, alles kommt vom Vater, alles ist für den Vater, alles geschieht mit dem Vater. Doch der Weg dieses Gottmenschen führt durch den Tod hindurch. In Psalm 16 hören wir prophetisch, was Christus im Blick auf Kreuz und Grab ausspricht, darum freut sich mein Herz und meine Seele jubelt, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Scheol preisgeben, wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sieht. Gott bestätigt dieses Vertrauen, indem er Jesus aus den Toten auferweckt. Petrus zitiert genau diese Verse und bezieht sie auf Christus, denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Der Gottmensch bleibt auch im Tod in derselben Haltung der Abhängigkeit und der Vater beantwortet dieses Vertrauen mit Auferstehung. Die Bewegung des Gottmenschen endet nicht am Ostermorgen, sondern in der Erhöhung. Von Christus heißt es, dass Gott ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Psalm 16 greift diesen Zielpunkt vorweg, du wirst mir kundtun den Pfad des Lebens, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Der Einzige, der aus sich selbst bei Gott wohnen kann, ist der, der ganz aus Gott lebt, durch den Tod hindurch nicht von Gott ablässt und in Auferstehung und Himmelfahrt vom Vater geehrt wird. In ihm treffen sich die scheinbar unversöhnlichen Linien, er erfüllt vollkommen die Gerechtigkeit Gottes und ist doch ganz Leben aus Gott. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und er, der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue allezeit die Dinge, die ihm gefallen. Wer in Christus versteht, dass nur der Gottmensch wirklich bei Gott wohnen kann, muss sich nicht länger an dem unerreichbaren Ideal eines perfekten Gesetzeserfüllers abarbeiten. An die Stelle des inneren Drucks tritt ein vertrauensvolles sich anlehnen an den, der bereits vor dem Vater steht. Im Alltag bedeutet das, Situationen, in denen Versagen, Unzulänglichkeit oder Schuld offenbar werden, verlieren ihren zerstörerischen Stachel, weil unser Stand bei Gott nicht auf der Tagesform unserer Frömmigkeit, sondern auf der Beständigkeit des Gottmenschen beruht. Aus dieser Ruhe kann eine leise, aber tiefe Motivation wachsen, Gottes Willen nicht aus Angst zu erfüllen, sondern aus Anteil an dem Sohn, der allezeit tut, was dem Vater gefällt. In Christus wohnen, unser Anteil, unsere Sicherheit und Freude bei Gott. Psalm 16 beschreibt nicht nur den Weg Christi, sondern öffnet zugleich einen Blick in das Erbe derer, die zu ihm gehören. Der Gottmensch spricht, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher, du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land, ja, mein Erbteil gefällt mir. Hier begegnet eine doppelte Wirklichkeit, Gott ist Besitz und Gott ist Genuss, Erbteil und Becher. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir, was der Vater dem Sohn gegeben hat, teilt er mit allen, die in Christus sind. Es heißt über den Messias, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und Paulus bezeugt, dass wir ein Erbteil erlangt haben in ihm. Der Gottmensch nimmt Gott als sein Alles, und in ihm werden wir in denselben Reichtum hineingezogen. Vers 5 sagt, Jehova ist das Teil meines Erbteils und meines Bechers, du hältst mein Los aufrecht. Gott ist das Teil von zwei Dingen, des Erbteils und des Bechers. Das Erbteil bezieht sich auf einen Besitz, der Becher auf den Genuss. Dieses Erbteil bleibt nicht Theorie. Es wird erfahren, wenn Gott in unserem Bewusstsein die Mitte einnimmt. Christus sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Was Psalm 15 als Ergebnis der vollkommenen Lebensführung verheißen hatte, wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit, wird hier aus einer anderen Quelle gespeist, nicht mehr aus der Sammlung eigener Verdienste, sondern aus der Gegenwart des Herrn. Wo Christus in uns den Herrn stets vor Augen hat, löst sich die Bindung an die eigene Leistung als Sicherheitsanker. Die Standfestigkeit eines Glaubenden wächst dann nicht aus innerer Härte, sondern aus der verlässlichen Nähe Gottes. Mit dieser Nähe verbindet sich eine leise, aber beständige Führung. Es heißt, ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Der Gottmensch lebt aus einer inneren Unterweisung, die nicht von außen aufgedrückt wird, sondern aus einer lebendigen Gemeinschaft erwächst. In den Evangelien sehen wir Jesus, wie er die ganze Nacht im Gebet zu Gott verbringt. In ihm werden Rat und Unterweisung des Vaters geliebte Realität. Wenn er in uns wohnt, beginnt etwas von dieser stillen Nachterfahrung auch unsere inneren Räume zu durchdringen. Gottes Wille drängt sich nicht marktschreierisch auf, aber er berührt Herz und Gewissen, richtet und tröstet, korrigiert und ermutigt. So wird das Erbteil nicht nur als dogmatische Wahrheit, sondern als begleitende Gegenwart erfahren. Zu diesem Erbe gehört auch eine neue Sicht auf die Menschen, die Gott gehören. Christus sagt, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Der Gottmensch freut sich an den Heiligen, sie sind für ihn die Herrlichen, nicht wegen ihrer Vollkommenheit, sondern weil sie dem Vater gehören. Im Neuen Testament heißt es, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wer in Christus wohnt, lernt die Geschwister als Teil dieses Leibes zu sehen. Ihr Wert liegt nicht in ihrer Leistung, sondern in ihrem Zusammenhang mit Christus. So wächst in uns dieselbe Freude, die Christus an den Heiligen hat, und Gottes Herz findet Wohlgefallen an einem Volk, das lernt, sich gegenseitig mit den Augen des Sohnes zu betrachten. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land, ja, mein Erbteil gefällt mir. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Dort, wo Christus unser Erbteil und Becher wird, verschiebt sich das Gewicht im inneren Leben. Statt unablässig die eigene geistliche Bilanz zu überprüfen, kann Vertrauen wachsen, dass Gottes Freude nicht von der Tagesform unseres Gehorsams abhängt, sondern von der Beständigkeit des Sohnes, in dem wir geborgen sind. Aus dieser Sicherheit entsteht eine andere Motivation für Alltag und Dienst, nicht der Zwang, etwas zu leisten, sondern der Wunsch, dem inneren Wirken des Gottmenschen Raum zu geben. So kann selbst unscheinbare Treue, ein stilles Gebet, ein Wort der Ermutigung, eine kleine Geste der Liebe gegenüber einem Heiligen, Ausdruck dessen werden, dass wir mit Christus bei Gott wohnen. In solchen Augenblicken ist sein Wohlgefallen näher, als das Gefühl es oft wahrnimmt. Herr Jesus Christus, du wahrer Gottmensch, wir staunen darüber, dass du allein wirklich bei Gott wohnen kannst und dass du uns in deine Gemeinschaft hineinziehst. Danke, dass du nicht auf ein perfektes Gesetzesleben schaust, sondern uns durch dein Leben, deinen Tod und deine Auferstehung in die Nähe des Vaters bringst. Du bist unsere Zuflucht, unser Erbteil und unser Becher, unsere Sicherheit heute und unsere Freude in Ewigkeit. Richte unseren Blick weg von unserem eigenen Gutsein und Schlechtsein hin zu dir als dem Baum des Lebens, damit dein Leben in uns Raum gewinnt und das Herz des Vaters erfreut wird. Lass uns deine Freude an den Heiligen teilen und deine Gegenwart als unseren eigentlichen Wohnort erfahren, bis wir mit dir für immer in der Fülle der Freude vor Gottes Angesicht sind. Amen.